Die Offenbarung an Johannes, Kapitel 2. Der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die 7 Sterne hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen, Vers 2, ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Hier sehen wir, es gibt Aposteln, die gelogen haben. Dazu lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 10 bis 11. Noch in derselben Nacht sorgte die Gemeinde in Thessalonich dafür, dass Paulus und Silas nach Beröa abreisen konnten. Auch dort gingen die beiden gleich wieder in die Synagoge. Die Juden in Beröa waren eher bereit, Gottes Botschaft anzunehmen, als die in Thessalonich. Sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten und forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Hier sehen wir die Kirche Beröa, die jeden Tag überprüfte, ob die Botschaft von Paulus mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Bei Ephesus aber waren die Botschafter Lügner. In der heutigen Zeit sind hier die falschen Gemeinden gemeint, denen, wie ich schon sagte, Pastoren, Priester oder Prediger, die eine Botschaft vermitteln, die nicht übereinstimmt mit der Bibel, sind falsche Lehrer. Die Bibel, meine liebe Brüder und Schwester, ist unser Maßstab. Damit können wir messen, ob eine Botschaft von Gott kommt oder nicht. Das ist ein Hinweis für euch, liebe Brüder und Schwestern. Gebt Acht, wenn ein Pastor sich freut, dass ihr seine Belehrung mit der Heiligen Schrift überprüft, dann seid ihr auf den richtigen Weg. Wenn er sich aber nicht freut, auch hätte er einen theologischen Diplom an der Wand, wechselt die Richtung. Man glaubt nicht nur aus Glaube, sondern mit der Übereinstimmung der Heiligen Schrift. Vers 3, weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldiges, schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Vers 4, aber eines habe ich an dir auszusetzen, von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Was ist die anfängliche Liebe? Diese ist die Kommunion mit dem Herrn. Heute können wir das an dem Beispiel sehen, dass es Christen gibt, so perfekt sie im Glauben sein mögen, sie lieber die Kommunion mit den Religionen haben wollen, anstatt die Kommunion mit Jesus Christus, unserem Herrn. Der Herr, der uns aufgerufen hat, verlorene Schafe zu evangelisieren und zu ihm zu bekehren und nicht nur sonntags auf den Bänken sitzen. Diese Sonntagskirchen haben die erste Liebe Jesus Christus verlassen, um religiösen Doktrinen zu folgen. Diese Gemeinden sind entweder falsch oder hintergangen. Sie machen nichts Schlimmes, nur sie lieben mehr die Religion als den Herrn. Nicht nur durch guten Taten zeichnet sich ein echter Christ aus, sondern der Glaube und die Liebe zum Herrn, die zu den guten Taten führt. Ein Mann liebt seine Frau nicht, weil sie für ihn kocht und die Wäsche macht. Ein Mann liebt seine Frau aus ganzem Herzen, so dass die glückliche Frau für den Mann gute Taten vollbringen kann. Eine Ehe besteht aus reiner Liebe und unter keiner anderen Kondition. Hierzu möchte ich euch auch aus Jakobus Kapitel 2, Vers 18 vorlesen. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Hier können wir es nochmal deutlicher verstehen. Wir werden durch den Glauben errettet, aber ein Glaube ohne guten Früchte ist verkehrt. Denn an den guten Früchten erkennt man, ob ein Christ die Errettung bekommen hat oder nicht. Wir lesen weiter Vers 5. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Meine Lieben, wir hatten gelesen in Kapitel 1, Vers 20, dass die Leuchter die Gemeinden sind. Der Herr sagt immer wieder, ich kenne dein Handeln. Wenn du nicht umkehrst, werde ich dein Leuchter, damit ist die Kirche oder die Gemeinde gemeint, von seinem Platz stoßen. Das heißt, er wird sie zerstören. Kirchen, die heute sagen, dass der gute Handel oder die guten Taten nicht zur Errettung führen, ist verkehrt. Nochmal, die guten Taten erretten dich nicht, aber wer keine christlichen guten Taten vollbringt, ist auch nicht errettet. Der Glaube und die Liebe zu Jesus Christus, unseren Herrn, führen uns zu guten Handel, zum Beispiel für Jesus zu arbeiten, hinauszugehen, Jesus zu predigen, um verlorene Schafe einzuholen und sie zum Herrn bekehren zu lassen. Daran sieht man die Errettung eines gläubigen Christen. Die Kirchen, die unter den Schafen ein Verhalten wie ein Ziegenbock haben, die dem Pastor nicht helfen und ständig etwas zum Bemängeln haben oder dicke Kreuzketten um den Hals tragen und ein Fischzeichen am Auto, die sich wie Schafe anziehen und als gute Helfer aussehen, aber sich nicht für den Herrn einsetzen, ist diese Errettung nur religiös. Wir lesen weiter Vers 6. Eins aber will ich dir zugutehalten. Dir ist das Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst wie mir. Die Nikolaiten war eine Sekte, die predigten, dass Geschlechtsverkehr keine Sünde war. Der Geschlechtsverkehr kommt ja auch von Gott und ist ja auch was Richtiges, denn wie wir in Genesis Kapitel 1, Vers 28 auch lesen können, sagte Gott zu Adam und Eva, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Nur im Maßstab der Ehe ist der Geschlechtsverkehr von Gott gesegnet, aber alles, was über diesen Maßstab geht, ist natürlich Sünde. Wenn der Ehemann die Ehefrau mit einer anderen Frau betrügt und genauso umgekehrt, ist das natürlich kein gutes Geschlechtsverkehr, das ist Fremdgehen. Mit dieser perversen sexuellen Art, kreuz und quer miteinander zu schlafen, war der Volk der Nikolaiten von Gott nicht gut angesehen. Wir lesen weiter, Vers 7. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zum Essen geben, der in Gottes Paradies steht. Vers 8. Der Brief an die Gemeinde in Smyrna. An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, der tot war und nun wieder lebt. Hier hören wir die Botschaft an der zweiten Kirche von sieben. Und bevor wir weiterlesen, möchte ich nochmal erwähnen, es gibt Kirchen, die haben richtige Doktrinen, aber wisst ihr, dass diese geradlinigen Doktrinen für nichts zu gebrauchen sind? Auch die Pharisäer hatten perfekte Doktrinen. Wir lesen jetzt Matthäus Kapitel 23, Vers 1 und 2. Dann sprach Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz von Mose auszulegen. Richtet euch nach ihren Worten und tut alles, was sie euch sagen. Nehmt euch aber kein Beispiel an ihren Taten, denn sie halten selbst nicht ein, was sie von den anderen verlangen. Also, auch wenn diese Kirchen sich überheben und meinen, alles über die Dreifaltigkeit, die Taufe mit Wasser, die Taufe mit dem Heiligen Geist, alles über die Sprachen zu wissen und vieles mehr, aber nicht die Liebe und die Kommunion mit Jesus annehmen und nicht zur ersten Liebe zurückkehren, sondern sich davon trennen, betrachtet Jesus Christus sie nicht als gute Kirche. Eine Gemeinde kann im guten Glauben auch keine Doktrinen kennen oder haben. Aber es ist gar nicht schlimm, irgendwann wird sie die verstehen. Hauptsache, sie sucht nach dem Herrn und liebt ihn voll und ganz. Die Pharisäer würden zu dieser Kirche gehen und sie verspotten und sagen: Ich verstehe alles über die Dreifaltigkeit und beherrsche alle Doktrinen. Ich bin höher wie ihr. Nein, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn der Pharisäer erstens nicht die Liebe und zweitens nicht die Kommunion mit Jesus Christus hat, und ich wiederhole mich immer wieder, ist er nicht höher als andere Christen. Nicht die richtigen Doktrinen lassen uns höher kommen, sondern die Liebe zu den Herrn. Wir lesen weiter in Kapitel 2, Vers 9. Ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst, und ich weiß, in welcher Armut du lebst. Doch in Wirklichkeit bist du reich. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden, die sich als Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind. Hierzu lese ich euch auch nochmal ein Parallel in Offenbarung Kapitel 3, Vers 9. Achte jetzt auf alles, was geschehen wird. Es werden Leute zu dir kommen, die sich als Juden ausgeben, aber sie lügen, in Wirklichkeit sind sie Anhänger des Satans. Ich werde sie dazu bewegen, dass sie sich vor dir niederwerfen, denn sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang werdet ihr leiden müssen. Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Hier wird wieder über Trübsal gesprochen. Ich möchte euch gerne aus Matthäus Kapitel 24, Vers 21 bis 29 vorlesen, denn da ist genau geschildert, dass wir durch den Trübsal alle durchgehen müssen, weil viele belehren falsch, dass der Herr uns vorher ins Geheime berauben wird und wir Christen nicht durch den Trübsal durchgehen müssen. Als Beweis dazu lesen wir jetzt in Matthäus Kapitel 24, Abvers 21. Denn es wird eine Zeit der Not kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat und wie sie auch nie wieder eintreten wird. Wenn Gott diese Leidenszeit nicht verkürzen würde, könnte niemand gerettet werden. Aber seinen Auserwählten zuliebe wird er diese Zeit begrenzen. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht her, hier ist der Christus, oder dort ist er, glaubt ihn nicht. So mancher wird sich nämlich als Christus ausgeben, und es werden falsche Propheten auftreten. Sie vollbringen große Zeichen und Wunder, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten Gottes irre zu führen. Denkt daran, ich habe es euch angekündigt. Wenn also jemand zu euch sagt, kommt, und schaut, der Retter ist draußen, in der Wüste, so geht nicht hin. Oder wenn man behauptet, hier, in diesem Haus hätte er sich verborgen, dann glaubt es nicht, denn der Menschensohn kommt für alle sichtbar, wie ein Blitz, der im Osten aufzuckt und den ganzen Himmel erhellt. Dies wird so gewiss geschehen, wie sich die Geier um ein verändertes Tier scharren. Ihr seht es hier, liebe Brüder und Schwestern, wir müssen alle durch den Trübsal gehen in der Endzeit, die uns bevorsteht. Und es gibt noch andere Verse in anderen Kapiteln, wo dies angekündigt wird. Wir lesen weiter, Vers 11. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem wird der zweite, der ewige Tod, nichts anhaben können. Hier, liebe Brüder und Schwestern, wird vom zweiten Tod gesprochen, aber dazu werden wir in Zukunft in der Offenbarung Kapitel 20 nochmal sprechen und genauer studieren. Was ich sagen kann, ist, dass der erste Tod der Tod vom Körper ist und der zweite Tod spricht man vom Tod der Seele. Wir lesen weiter, Vers 12. Der Brief an die Gemeinde in Pergamon. Schreib an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Das lässt dir der sagen, der das scharfe, doppelschneidige Schwert trägt. Ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst, die vom Satan regiert wird. Trotzdem bekennst du dich treu zu mir und hast deinen Glauben nicht widerrufen, selbst dann nicht, als Antipas, mein treuer Zeuge, in dieser Hochburg des Satans getötet wurde. Hier sehen wir eine Kirche, Pergamon, wo viele Lehrer heute behaupten, sie wäre schlimm gewesen, weil sie die Behausung von Satan persönlich war. Dies ist aber eine falsche Erklärung. Pergamon war eine spezielle Gemeinde im römischen Imperium, wo es dort einen Kaiser gab, der sich vom Volk verehren ließ. Als Dank dafür ließ der Kaiser dem Volk keine Steuern bezahlen. Dieser Volk baute eine Statue von diesem Kaiser auf und das Volk verehrte diese. Deswegen steht, dass der Satan die Stadt regierte, weil der Satan durch den Kaiser die Welt dominierte und er ließ sich anbeten und verehren und stellte sich dar, als wäre er Gott. Wir lesen weiter Vers 14. Und doch habe ich etwas an dir auszusetzen. Du duldest in eurer Mitte Leute, die an der Lehre von Bileam festhalten. Aber Bileam hatte Balak erklärt, wie er das Volk Israel ins Verderben stürzen konnte. Er verführte sie, das Fleisch von Götzenopfern zu essen und verleitete sie zu sexuellen Unmoral. Ich erkläre kurz, wer Bileam war. Bileam war ein Prophet, nur zielte er in die falsche Richtung. Er war ein Liebhaber des Geldes. Bileam bat Gott, das Volk Israel zu verfluchen, aber dies lehnte Gott ab. Daraufhin bat Bileam den König Balak von Moab, die schönsten Frauen zu seinen Tempeln kommen zu lassen und die Israeliten einzuladen. Diese Frauen sollten die Israeliten verführen, um sie in die sexuelle Sünde fallen zu lassen. So hat Bileam Gott benutzt, um die Israeliten zu verfluchen. Da Gott seine Gesetze und Versprechen einhält, bestrafte er die Israeliten wegen ihrer Ungehorsamkeit und viele starben. Aber auch Bileam wurde von einem Schwert ermordet. Und so gehen die Geschichten aus, die mit Gott spielen und ihn als Marionette benutzen. Diese Geschichte von Bileam findet ihr im Alten Testament 4. Mose von Kapitel 22 bis 25. Die Geschichte ist da nicht so deutlich zu verstehen, aber zusammen mit Offenbarung Kapitel 2 Vers 14 wird sie viel klarer verstanden. Wir lesen weiter in Vers 15. Es gibt auch unter euch solche Leute. Sie folgen den Nikolaiten und ihrer Irrelehre. Vers 16. Kehrt zu mir um, sonst werde ich sehr schnell zu dir kommen und gegen diese Leute mit dem Schwert aus meinem Mund kämpfen. Wisst ihr, meine Lieben, man kann die Gnade verlieren. Gott ermahnt hier wieder. Dazu möchte ich euch in Galater Kapitel 6, Vers 4 vorlesen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Ein weiterer Vers dazu finden wir in 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 10. Mit seinen bösen Verführungskünsten wird er alle täuschen, die verloren sind, denn ihnen lag nichts daran, die Wahrheit anzunehmen, die doch ihre Rettung gewesen wäre. Heute gibt es viele Kirchen, die ihre Sektendoktrinen folgen, aber nicht die Bibel. Es gibt viele Söldnerpriester, die das Wort Gottes interpretieren, aber der Gemeinde nicht wirklich beibringen, die Bibel selber zu verstehen oder wie die sie sich selber beibringen können. Der eine sagt, Gott ist ein Katholiker, der andere sagt Evangeliker, der andere Protestant oder Baptist. Wer sagt das? Das sagen viele Priester oder Pastoren. Und wer sagt, Gott gehört diesen Sekten oder diese Religion an? Liebe Brüder und Schwestern, es gibt nur eine wahre Kirche auf der ganzen weiten Welt. Und das ist die Kirche des lebendigen Körpers Jesus Christus. Amen. Denn in Matthäus Kapitel 18, Vers 20 steht, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Gott gehört keiner Religion an. Wenn jemand sagt, wer nicht zu meiner Religion gehört, geht in die Hölle, glaubt ihn nicht. Das ist eine Lüge vom Teufel. Wir gehören allein Jesus Christus. Amen. Wir können gerne in anderen Kirchen gemeinsam essen, trinken, den Herrn loben, den Herrn verehren. Aber dann gehen wir gemeinsam auf die Straße und lassen jemand, der Gott noch nicht kennt und nicht die Errettung bekommen hat, genauso dran teilnehmen. Wir lesen weiter Vers 17. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird Brot vom Himmel essen. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Darauf steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn erhält. Der weiße Stein mit dem Namen drauf könnte etwas mit unserem Charakter und Persönlichkeit zu tun haben, inwiefern wir glauben. Etwas, was mit unserer Einstufung im Reich Gottes zu tun haben könnte. Je nachdem, ob es gut oder schlecht ist. Denn auch im Himmel hat jede Seele einen verschiedenen Rang. Es gibt Engel, Erzengel, Heilige und so weiter. Wir lesen weiter, Vers 18. Schreib an den Engel der Gemeinde in Thyatira. Dies sagt dir der Sohn Gottes, dessen Auge wie die Flammen eines Feuers leuchten und dessen Füße wie glühende Bronze glänzen. Vers 19. Ich sehe alles, was du tust. Ich weiß, mit welcher Liebe du mir dienst und mit welcher Treue du am Glauben festhältst. Ich kenne deinen Dienst für andere und deine Standhaftigkeit. Und heute setzt du dich noch mehr ein als früher. Vers 20. Trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen. Du unternimmst nichts dagegen. Isabel, die sich als Prophetin ausgibt, durch ihre Lehre verführt sie die Menschen, die mir dienen, zu sexueller Unmoral und ermuntert sie, ohne Bedenken das Fleisch der Götzenopfer zu essen. Diese Prophetin könnte eine echte Frau im Menschenkörper sein oder auf spiritueller Ebene auch ein verführerisches Dämon. In unserer Zeit können wir das so interpretieren, dass das Gemeinden sind, die das materielle Leben mehr wie Gott verehren. Das heißt, auf spiritueller Ebene erklärt, wir essen die Nachrichten vom Fernsehen oder wir essen die Nachrichten der Politiker und kosten ein bisschen von dem Sport. Achtung, liebe Brüder und Schwestern, trennt euch von dieser Welt auf geistlicher Ebene. Verehrt lieber Jesus, indem ihr christliche Filme anbietet und euch anschaut. Und verehrt nicht die Filme des Teufels. Wir leben zwar auf dieser Welt, meine liebe Brüder und Schwestern, aber im wahrsten Sinne des Wortes, trennt euch von der Welt. Auf spiritueller Ebene, liebt den Herrn, er allein hat Vorrang. Wir lesen weiter im Vers 21. Ich habe ihr genug Zeit gegeben, ihr Leben zu ändern, aber sie weigerte sich, umzukehren und ihr unmoralisches Leben aufzugeben. Vers 22. Darum werfe ich sie aufs Krankenbett, und auch ihre Liebhaber werden schwer leiden müssen, wenn sie sich nicht vom bösen Treiben dieser Frau abwenden. Vers 23. Alle ihre Anhänger werde ich dem Tod ausliefern. Dann werden alle Gemeinden wissen, dass ich die Menschen durch und durch kenne, selbst ihre geheimsten Gedanken und Wünsche. Und ich werde jeden von euch nach dem richten, was er getan hat. In diese Versen hören wir sehr, sehr harte Worte. Ja, hier lesen wir, dass Gott uns die Chance immer wieder gibt, aufzustehen und zu ihm zu kehren und aus unserer Sünde rauszukommen. Er gibt uns den Heiligen Geist und die Salbung. Aber liebe Brüder und Schwestern, wenn wir nicht aufwachen und nicht aktiv darin bleiben und wenn wir unser Motor nicht für Gott zum Laufen bringen, so verzichten wir auf seinen Schutz und der Teufel nimmt sich den Vorrang, uns Christen Krankheiten und Verfluchungen zu schicken. Wir lesen weiter Vers 24. Allen anderen in Thyatira die dieser ihrer Lehre nicht gefolgt sind und sich auf diese sogenannten tiefen Erkenntnisse über den Satan nicht eingelassen haben, will ich kein zusätzliches Lasten auferlegen. 25. Haltet nur unerschütterlich an dem Fest, was ihr habt, bis ich komme. Vers 26. Wer durchhält und den Sieg erringt, wer bis zuletzt nach meinem Willen lebt, dem werde ich Macht über die Völker der Erde geben. Vers 27. Mit eisernem Zepter wird er über sie herrschen und sie zerbrechen wie Tongefäße. Hierzu möchte ich euch in Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 und 10 vorlesen. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen, nur du darfst sein Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen, und sie werden über die ganze Erde herrschen. Amen. Dies ist das, was wir erhalten, liebe Brüder und Schwestern, wer bis zum Schluss durchhält. Wir lesen weiter, Vers 28. Und wie mein Vater mir Macht und Herrschaft gab, will ich sie auch jedem geben, der im Glauben festbleibt. Als Zeichen der Macht schenke ich ihm den Morgenstern. Vers 29. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Das ist der Endpreis, liebe Brüder und Schwestern. Der Endpreis heißt Jesus. Ja, dann sind wir am Ende der Offenbarung 2 gekommen. Gott segne euch, liebe Brüder und Schwestern. Bleiben wir standhaft in Jesus Christus. Ich, Bruder Giuseppe, möchte euch allen in Gottes Reich sehen, als die Braut von Jesus. Schaut euch eure Kirche an, schaut, ob sie Jesus gehorchen, denn die wahre Kirche sind Jünger Jesus, die hinausgehen und evangelisieren. Und wichtig zu wissen ist, dass das Evangelisieren etwas ganz Besonderes, was wir in unseren spirituellen DNA drin haben. Wenn wir dies nicht tun und Menschen aller Religion, aller Völker, Länder, Nationen, Kontinente etc. bekehren und lassen andere Schafe nicht erretten, sind wir wie ein Baum ohne Früchte. Der Herr segne euch. Bis zum nächsten Kapitel.